Achtung! In dieser Folge werden echte Cold Cases und ihre möglichen Tathergänge beleuchtet. Wenn dich das verstören könnte, meide bitte diese Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in den neuen Folgen werden wir uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz widmen und beleuchten Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. In dieser Folge beschäftigen wir uns allerdings zur Abwechslung mal nicht mit Verbrechen im Netz, sondern mit Taten aus der realen Welt, bei der das Netz aber die entscheidende Rolle bei der Aufklärung spielt oder gespielt hat. Es geht um die internationale Kampagne Identify Me, in der sich Ermittlungsbehörden zusammengeschlossen haben, um sogenannte Cold Cases zu lösen. Dabei handelt es sich vor allem um Morde an bisher unbekannten Frauen. Wir werden heute drei dieser Fälle näher beleuchten. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf einen Fall aus Norddeutschland. Dafür spreche ich mit Rabea Berstermann von der Polizei Bremen.
Mein Name ist Rabea Berstermann, ich bin 35 Jahre alt und seit 2020 die stellvertretende Referatsleitung im K33. Und das K33 ist bei uns in Bremen das Referat, in dem die Kapitaldelikte bearbeitet werden, aber auch die Brand- und Sprengstoffermittlung und auch die gesamte Vermisstenstelle Bremens.
Ich spreche außerdem mit Lukas Eger vom Bundeskriminalamt.
Mein Name ist Lukas Eger und ich bin Mitarbeiter im BKA-fachspezifischen Referat für Öffentlichkeitsfahndungen. Und mein Team und ich, wir sind verantwortlich für die Koordinierung, Konzipierung, Initiierung und Durchführung von medienübergreifenden und öffentlichkeitswirksamen Öffentlichkeitsfahndungen in Deutschland, aber auch im Ausland.
Und ich spreche mit Maria Teufel-Morales vom Bundeskriminalamt.
Ich heiße Maria Teufel-Morales, ich bin Regierungsinspektorin in der Vermisstenstelle im BKA und ich bin zuständig für die operative Sachbearbeitung von vermissten und unbekannten weiblichen Leichen, die Umsetzung polizeilicher Maßnahmen, die Klärung der Vermisstenlage bei sogenannten Großschadenslagen und die aktuelle Kampagne Identify Me.
Allein in Deutschland verzeichnet die Polizei laut BKA jeden Tag durchschnittlich einen versuchten Mord an einer Frau. Weltweit sprechen die Vereinten Nationen für das gesamte Jahr 2022 sogar von 89.000 getöteten Frauen. So viele wie in keinem Jahr zuvor. Bei jedem Tötungsdelikt versuchen die Ermittlungsbehörden natürlich so schnell wie möglich, die verantwortlichen Täter oder Täterinnen zu finden. Aber es gibt Fälle, die besonders herausfordernd sind. Vor allem, wenn das Opfer unbekannt ist, wo es außer der Leiche keine weiteren Anhaltspunkte und auch keine Tatverdächtige gibt. Klar ist, ohne Zeugen oder andere aussagekräftige Spuren sind solche Fälle besonders schwer aufzuklären. Teilweise können so Jahre vergehen, ohne dass neue Hinweise auf die Identität des Opfers eingehen. Und genau an diesem Punkt setzt die Kampagne Identify Me an, sagt mir Maria Teufel-Morales. Sie ist Regierungsinspektorin im Bundeskriminalamt.
Identify Me ist eine internationale Kampagne, die das Ziel verfolgt, 21 unbekannte weibliche Leichen, darunter 6 Deutsche, zu identifizieren. Und diese Leiche haben alle eins gemeinsam, nämlich handelt es sich bei ihnen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Mordopfer, die in den letzten 10 bis 40 Jahren aufgefunden wurden. Diese Frauen wurden vermutlich mit 100%iger Sicherheit, kann man das nicht sagen, aber wir können nur spekulieren, aber vermutlich gewaltsam getötet, indem sie stranguliert, erschossen, erstochen oder sogar verbrannt wurden. Und bis heute sind weder TäterInnen noch die Identität dieser Opfer bekannt. Und es ist so, dass bei jedem dieser Fälle die Ermittlungen im Inland schon in ihre Grenzen gestoßen sind. Und auch der bisherige internationale Austausch durch uns hat keine Ermittlungsansätze gebracht.
Die Taten haben sich zwischen den Jahren 1976 und 2019 abgespielt. Durch die Kampagne Identify Me, die 2023 ins Leben gerufen worden ist, erhoffen sich die Behörden von der Öffentlichkeit neue Hinweise auf die Identität der Opfer. Auch wenn die Fälle oft etliche Jahre zurückliegen. Da es sich um Tötungsdelikte handelt, wird weiter ermittelt. Denn in Deutschland verjährt Mord nicht. Der Fokus der Kampagne liegt dabei auf Social Media und die weltweite Verbreitung der Informationen. Beteiligt sind nicht nur deutsche Behörden, sondern auch die belgische und niederländische Polizei sowie das FBI und Interpol. Sie alle wollen die Cold Cases lösen.
Kurz erklärt. Ein Cold Case bezieht sich auf eine Straftat, in der die Ermittlungen vorübergehend eingestellt wurden, meistens aufgrund von mangelnden Beweisen oder fehlender Fortschritte bei der Aufklärung des Verbrechens. Der Begriff wird oft verwendet, um auf ungelöste Verbrechen zu verweisen, die trotz vergangener Zeit nicht vergessen wurden und möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden können. In Deutschland gibt es bei Mord keine Verjährung. Dies bedeutet, dass selbst wenn Jahre oder sogar Jahrzehnte seit dem Verbrechen vergangen sind, die Strafverfolgungsbehörden den Fall weiterhin untersuchen und mögliche Verdächtige zur Rechenschaft ziehen können, wenn neue Beweise auftauchen oder neue Technologien zur Verfügung stehen.
Der weltweite Austausch und Aufruf nach Hinweisen bei der Kampagne Identify Me ist wichtig, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Opfer aus dem Ausland stammen, weiß Lukas Eger. Er ist Crime Analyst beim BKA.
Dass diese Opfer wohlmöglich aus dem Ausland stammen könnten, bedeutet nicht unbedingt aus Belgien, den Niederlanden oder auch aus Deutschland. Dazu kann man auch sagen, dass einige der Opfer, gerade im belgischen und niederländischen Part, auch in Grenznähe aufgefunden worden sind, was zumindest die Möglichkeit erscheinen lässt, dass sie vielleicht nur seit kurzer Zeit sich dann auch in diesen Ländern aufgehalten haben.
Die Gründe, die die involvierten BeamtInnen und Beteiligten bei der Auflösung dieser Fälle motivieren, sind unterschiedlicher Natur.
Wir kämpfen dafür, diesen Frauen bzw. Mädchen, viele der Opfer waren vermutlich sehr jung, ihre Identität zurückzugeben, und das hat verschiedene Gründe. Wir sind ganz klar der Meinung, dass jedes Opfer es verdient, sein oder ihren Namen zurückzubekommen. Aber natürlich auch für Familienangehörige und Freunde ist es sehr wichtig, wenn auch sehr schmerzhaft, wenn sie nach vielen Jahren endlich Gewissheit haben, was mit der vermissten Person passiert ist. Und das kann ihnen helfen, mit dem Verlust abzuschließen, indem sie das Opfer zum Beispiel im Kreis der Familie und Freunde verabschieden.
Auslöser der Kampagne ist ein ungelöster Mord an einer Frau 1999 in den Niederlanden. Nach 20 Jahren schließen sich die Ermittler mit der Polizei in Deutschland und Belgien zusammen. Sie wollen ungeklärte Frauenmorde entlang der gemeinsamen Grenzen lösen. Die Kampagne Identify Me entsteht, der sich schnell auch andere Behörden weltweit anschließen. Die unbekannte Leiche, die in den Niederlanden gefunden wurde, ist der Fall, der alles ins Rollen bringt. Am 17. September 1999 findet die Polizei eine Leiche in einer Mülltonne, die auf dem Fluss Gasp schwimmt. Das weibliche Opfer wurde erschossen. Die Frau mit teilweise asiatischen Wurzeln, anschließend mit Herrenbekleidung und mehreren Säcken Waschmittelpulver in eine Mülltonne gesteckt und auf dem Fluss ausgesetzt. Es wird vermutet, dass das Waschmittel verwendet wurde, um die Mülltonne zu beschweren. Die Herrenbekleidung, darunter eine weiße Jacke mit auffälligem Detail, ein Logo, das auf die Jacke genäht wurde. Die Frau ist mit einem dunklen Zopfstrickpullover und einem Rollkragenoberteil bekleidet. Sie trägt einen schwarzen Rucksack aus Kunstleder der Marke Esprit und schwarze Schuhe in Größe 36. Am Handgelenk befindet sich eine goldene Uhr der Marke Guess. Ihr Alter wird auf 18 bis 35 geschätzt. Somit ist sie zwischen 1964 und 1981 geboren. Sie ist 1,59 Meter groß, hellhäutig und wahrscheinlich in Westeuropa aufgewachsen. Ihre Haarfarbe dunkelbraun bis schwarz. In unseren Shownotes findest du einen Link direkt zu dem Fall. Ein rekonstruiertes Foto siehst du jetzt in deinem Podcast-Player. Seit 20 Jahren ist der Fall ungelöst und die Identität des Opfers unklar. Warum macht der grenzüberschreitende Aufruf nach so vielen Jahren also überhaupt Sinn? Ein wichtiger Faktor sind die fortgeschrittenen Ermittlungstechniken, erklärt mir Maria Teufel-Morales.
Man kann aber sagen, dass die Aufklärung von Cold Cases heute durch neue Methoden deutlich mehr Ermittlungsansätze bieten kann. Weil zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, dass die Nutzung von DNA-Analysen sich erst Ende der 90er Jahre bei der Polizei etabliert hat. Und auch durch Gesichtsweichteilrekonstruktion und Isotopenanalysen erhält man heutzutage viel mehr Erkenntnisse.
Kurz erklärt, zu neueren Verfahrenstechniken gehören die DNA-Analyse, um genetische Spuren zu identifizieren, die Isotopenanalyse, um den geografischen Ursprung von Personen oder Gegenständen zu bestimmen, forensische Ballistik, um Waffen und Projektile zu analysieren, Fingerabdruckanalyse zur Identifizierung von Personen, sowie forensische Toxikologie zur Untersuchung von Giftstoffen oder Drogen im Körper. Diese Techniken werden von forensischen Experten und Ermittlern verwendet, um Beweise zu sammeln, Tatverdächtige zu identifizieren und zur Aufklärung von Mordfällen beizutragen. Die Gesichtsweichteilrekonstruktion ist ein forensisches Verfahren, das basierend auf Schädelknochen das Aussehen eines Gesichts rekonstruiert. Für die Polizei ist sie wichtig, da sie hilft, Opfer zu identifizieren und potenzielle Täter zu finden, besonders in ungeklärten Mordfällen, wo das Gesicht nicht mehr erkennbar ist.
Wichtige technische Fortschritte, die eine internationale Kampagne jetzt umso erfolgsversprechender machen. Früher war eine Fahndung noch sehr ortsgebunden und in der Regel national. Unterstützung erhoffen sich die Ermittler etwa in Deutschland durch die TV-Sendung Aktenzeichen XY. Doch gerade weil bei vielen unbekannten Leichen unklar ist, ob sie überhaupt aus Deutschland kommen, kommt dieses Modell an seine wortwörtlichen Grenzen. Dazu kommt, mit Hilfe der Gesichtsweichteilrekonstruktion ist es möglich, von einem Skelett ein Bild zu kreieren, das Menschen wiedererkennen können. Und mit der Isotopenanalyse ist es sogar möglich, Aufenthaltsorte der Person nachzuvollziehen. Mit Identify.me ist nun, mit den neuen Erkenntnissen, auch ein Aufruf auf den sozialen Medien an diesen ehemaligen Aufenthaltsorten möglich. Insgesamt sollen so 22 Leichen identifiziert werden, sagt Lukas Eger.
Es gab also die Chance, dass sowohl Menschen auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene, europäischer Ebene und globaler Ebene die Bilder der Gesichtsweichteilrekonstruktion der Fälle gesehen haben. Die Bilder von Schmuckstücken, von Kleidungsstücken sehen konnten, die aufgefunden worden sind. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass es ein erhöhtes Hinweisaufkommen gab. Bis Ende 2023 lässt sich beispielsweise resümieren, dass insgesamt zu allen Fällen, also auch zu den belgischen und zu den niederländischen Fällen, 1400 Hinweise eingetroffen sind und davon ungefähr 1000 zu den deutschen Fällen.
Bei dem zweiten Fall der Identify.me-Kampagne handelt es sich um eine Frau, die am 30. Juli 2002 im Hafen des Segelvereins Weser e.V. in Bremen gefunden wird. Der Körper ist in einen Teppich und weitere Materialien eingewickelt. Eine Obduktion ergibt, dass es sich bei der Leiche um eine junge Frau handelt. Die Frau hat eine zierliche Statur mit einem Gewicht zwischen 50 und 55 Kilogramm. Auffällig der lila Nagellack auf ihren längeren Fingernägeln und Zehen. Des Weiteren trägt sie einen silbernen Ohrring mit einem roten Stein am rechten Ohr und einen goldfarbenen Ohrring mit einem dunklen Stein am linken Ohr. Neben der Frau liegt eine auffällige Haarspange, die ein neongrünes Schmetterlingsdesign aus Kunststoff mit einem Metallverschluss aufweist. Rabea Bersermann ist seit 2020 in Bremen die stellvertretende Referatsleitung. Ihre Zuständigkeit umfasst sowohl Kapitaldelikte als auch die Vermisstenfälle der Stadt Bremen. Sie und ihr Team arbeiten daran, weitere Hinweise zu dem Fall der unbekannten Frau zu finden. Jedoch gibt es neben der Identität noch weitere unbeantwortete Fragen in dem Fall, die die Ermittlungen erschweren. Denn bis heute ist unklar, ob ihr Körper in der Nähe des Bremer Weserstadions in die Weser gebracht und beschwert wurde oder aus Niedersachsen bis zum Segelverein trieb.
Die Frau ist am 30.07.2002 gegen 16.30 Uhr das erste Mal gefunden und dann eben auch aus dem Wasser geborgen worden. Hier ist sie dann eben im Bootshafen im Segelverein Weser gefunden worden. Das ist nahe des Bremer Weserstadions. Es gab aber weitere Ermittlungen, die dann schon feststellen konnten, dass dieses Bündel, wie sie eben eingewickelt war, bereits am 30.07. zwei Stunden vorher ungefähr gesehen wurde, und zwar am Weserwehr Bremen. Das ist auch die Fragestellung, die wir immer noch nicht en Detail beantworten konnten, und zwar wo genau der Leichnam ins Wasser gelassen wurde, weil zu der Zeit gab es starke Regenfälle, die im Endeffekt dazu führten, dass das Weserwehr und auch andere Wehre heruntergefahren wurden, die eigentlich dafür da sind, um Treibgut aufzufangen.
Zusätzlich stellen auch die Umweltfaktoren und der daraus resultierende Zustand der Leiche eine Herausforderung für die Ermittlungen dar.
Dann gibt es bei uns auch die Hypothese, dass sie eventuell auch da, wo sie das erste Mal gesehen wurde, also am Weserwehr, vielleicht ins Wasser gelassen wurde und auch beschwert wurde. Also dass sie vielleicht auch eine gewisse Zeit lang unter Wasser war und dann vielleicht auch durch die starken Regenfälle und die entsprechend starke Strömung sich die Beschwerung gelöst haben und sie dann wieder aufgetaucht ist. Und das bedingt dann auch die Frage nach der Leichenliegezeit. Das ist natürlich immer spannend. Also wann ist die Frau ungefähr getötet worden und wann ist sie ins Wasser gelassen worden? Und das ist in diesem Fall relativ schwierig, weil die Leiche in einem sehr schlechten Zustand war, als man sie geborgen hatte und als sie dann bei uns im Institut für Rechtsmedizin obduziert wurde.
Die ErmittlerInnen gehen mittlerweile davon aus, dass die Leiche eine Liegezeit von mehreren Wochen im Wasser ausgesetzt war. Dabei verwischen viele Hinweise, da das Wasser den Zersetzungsprozess beschleunigt und mögliche Spuren wie DNA, Fingerabdrücke oder Faserspuren stark beschädigt oder sogar vollständig zerstört werden. Was das Alter der Frau angeht, bezieht sich das Team um Rabea Berstermann auf die damaligen Untersuchungen kurz nach dem Fund der Leiche. Daraus hat sich ergeben, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes vermutlich zwischen 22 und 35 Jahren alt gewesen sein muss. Also sich ihre möglichen Geburtsjahre zwischen 1966 und 1980 erstrecken. Und das ist nicht alles. Die Untersuchungen offenbaren ein weiteres wichtiges Detail.
Sie hat vermutlich ein Kind geboren, davon gehen wir aus. Es können auch zwei oder drei gewesen sein. Aber wenn wir jetzt hier von einem Kind ausgehen und anhand der Untersuchungen und der Gutachten, die erstellt wurden, gehen wir hier davon aus, dass sie zwischen 1985 und 1999 ein Kind geboren hat.
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Herkunft der Frau. War sie deutsche Staatsbürgerin, möglicherweise sogar Bremerin? Wo könnte sie ihren Ursprung gehabt haben? Im Jahr 2002 wurden Untersuchungen durchgeführt, die sich auf Besonderheiten des Schädels konzentrieren und morphologische Charakteristika herausarbeiten. Diese Analysen ermöglichen auch eine Wahrscheinlichkeitszuordnung bezüglich ihrer regionalen Herkunft.
Da wurde dann eine Gesichtsweichteilrekonstruktion erstellt. Und die soll die Frau zeigen, wie sie ungefähr ausgesehen hat im Jahr 2002. Und auch da laufen jetzt seit dem letzten Jahr einige Untersuchungen, wo wir auf die Ergebnisse warten, beispielsweise die Isotopenanalyse oder eine Phänotypisierung. Und das bedeutet, dass wir eventuell Informationen über eine geografische Herkunft der Getöteten bekommen können oder vielleicht auch über Aufenthaltsorte zu Lebenszeiten oder vielleicht auch noch zu näherem, zu ihrem Aussehen, beispielsweise einer Augenfarbe, was natürlich auch super spannend wäre.
Wenn du irgendeinen Hinweis zu der Identität der Frau hast, wende dich bitte umgehend an die Polizei Bremen. Alle relevanten Informationen sowie das Bild der Frau findest du auch in unseren Shownotes. Nicht erst seit der Identify-Me-Kampagne ist die Polizei vermehrt im Netz vertreten. Waren damals ErmittlerInnen hauptsächlich im Auto unterwegs und haben Tatorte besucht sowie Zeugen befragt, sind sie heute oft Community-Manager. Lukas Eger weiß, zwischen Kommentaren und geteilten Beiträgen kann sich immer ein wichtiger Hinweis befinden.
Was sich letztendlich unterscheidet, ist die Kommunikation auf den verschiedenen Kanälen. Das BKA beispielsweise veröffentlicht Öffentlichkeitsfahndungen auf Facebook, X und Instagram. Dort kommunizieren wir natürlich mit unseren Followern in dem Sinne unterschiedlich. Es kommt vor, dass dort Hinweise auch hinterlassen werden, die wir versuchen, schnellstmöglich auch zu entfernen, wenn uns das möglich ist, um sie an die Polizeidienststellen weiterzuleiten. Also das Internet bzw. die sozialen Medien haben eine sehr große Relevanz für alle Polizeibehörden, denn quasi frei zugängliche Daten im Internet sind im Jahr 2024 eine sehr wichtige Quelle bei Ermittlungsarbeiten für die Polizei. Es wird sich mit diesen frei verfügbaren Daten im Sinne der Analyse beispielsweise und der Auswertung beschäftigt.
Schauen wir nun auf den dritten und letzten Cold Case, den wir heute beleuchten. Das Todesdatum des nächsten weiblichen Opfers wird auf den 1. Juni 1997 geschätzt. Sie wurde in einem Waldstück in Altener Bergfeld bei Hagen im Ruhrgebiet gefunden. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie zwischen 18 und 22 Jahre alt. Demnach wurde sie zwischen 1975 und 1979 geboren. Sie hatte eine zierliche Figur. Sie war 1,53 Meter bis 1,57 Meter groß und wog in etwa 45 Kilogramm. Sie hatte einen hellen Hautton und rotbraun bis dunkle Haare. Das Fahndungsfoto der Gesichtsweichteilrekonstruktion siehst du nun wieder in deinem Podcast-Player oder auch in den Shownotes. Das Opfer wurde vergewaltigt, mit einem Nylonstrumpf gewürgt, anschließend mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Es konnte ermittelt werden, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Höchstwahrscheinlich war der Vater der Täter oder zumindest an der Tat beteiligt. Seine DNA-Spuren wurden an der Leiche gefunden. doch auch seine Identität ist unbekannt. Die Leiche wurde am 2. Juni 1997 gefunden, nur einen Tag nach dem geschätzten Todestag. Sie trug keinerlei Kleidung, als sie gefunden wurde. Es wurden allerdings blaue und graue Baumwollfasern gefunden, die zur Kleidung der Frau gehören könnten. Zudem trug sie Schuhgröße 33 bis 35. Auf einem der oberen Schneidezähne trug sie wahrscheinlich einen Zahnstein in Form eines diamantartigen Strasssteins mit einem Durchmesser von ca. 2 mm. Spuren in der Klebefläche deuten darauf hin, dass der Stein höchstwahrscheinlich als Teil des Verbrechens mitentfernt wurde. Zudem trug sie rot lackierte Zehennägel und es besteht die Möglichkeit, dass sie bis zu ihrem 12. Lebensjahr eine Zahnspange getragen hat. Der Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, stimmt nicht mit dem Ort überein, an dem das Verbrechen begangen wurde. Daher wird angenommen, dass das Opfer von einem unbekannten Ort wegbewegt wurde. Das Opfer wurde von einem Motocross-Fahrer im Waldstück gefunden. Das Bundeskriminalamt sucht im Verbund mit den Polizeien der Bundesländer weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen für die 6 deutschen Fälle. Bislang sind dazu rund 1000 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Eine Vielzahl davon werden derzeit noch geprüft. Ein großer Erfolg konnte allerdings bereits verbucht werden. Bei einem Mordfall aus Belgien, über den im Rahmen der Kampagne auch in Großbritannien berichtet wurde, konnte das Opfer identifiziert werden, sagt mir Maria Teufel-Morales.
Es geht um die unbekannte Tote, die 1992 in Antwerpen in einem Fluss aufgefunden wurde. Tatsächlich war es der einzige Fall, bei dem uns kein DNA-Material vorlag. Aber das Opfer hatte ein sehr markantes Blumentattoo am Unterarm und dieses Foto von diesem Tattoo wurde veröffentlicht. Und ihre britischen Verwandten haben das Bild dann gesehen und erkannt und haben sich bei der belgischen Polizei gemeldet. Und das Opfer wurde dann daraufhin als die 31-jährige Rita Roberts aus Cardiff identifiziert.
Damit hat die erste unbekannte Tote aus der Kampagne Identify Me ihren Namen und damit auch ihre Identität zurückerhalten. Nach 30 Jahren. Rabea Messermann von der Polizei Bremen betont, dass es manchmal auch Zeit braucht, bis Hinweise ans Licht kommen.
So kann man sich so eine Cold-Case-Arbeit auch immer wieder vorstellen. Also wir schauen uns alle Spuren, alle Asservate, alle Zeugen immer wieder an. Wir streben immer wieder neue Untersuchungen an. Wir fragen die Zeugen auch erneut. Das kann manchmal auch dazu führen, dass einfach Jahre ins Land gehen und dann ein Zeuge, eine Zeugin sagt, ah, jetzt schaffe ich es, warum auch immer, welcher Grund auch immer dahinter liegt, uns die wahre Geschichte zu erzählen. Manchmal ist es die Psyche, manchmal ist es ein traumatisches Erlebnis, weswegen man das vielleicht auch erst nach einer gewissen Zeit kann.
Fakt ist, die Kampagne Identify Me soll Hinweise zu 22 Morden an unbekannten Leichen liefern. Sie konzentriert sich besonders auf Social-Media-Kanäle. Weitere hilfreiche Faktoren, neue Techniken wie die Gesichtsweichteilrekonstruktion und Isotopenanalyse lassen nicht nur Rückschlüsse auf das Aussehen der Opfer, sondern auch auf deren möglichen Aufenthaltsorte vor dem Mord zu. Bereits 1000 Hinweise sind zu den deutschen Fällen bisher bei den Behörden eingegangen. Jeder noch so kleine Hinweis kann helfen. Selbst wenn er noch so irrelevant scheint, kann er zur Aufklärung eines 30 Jahre alten Falles führen und einer Frau ihre Identität zurückgeben. Schau doch gleich in unsere Shownotes. Da findest du alle Informationen zur Kampagne Identify Me sowie alle anderen ungeklärten Morde, zu denen Hinweise gesucht werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In der nächsten Folge Digital Crime Kompakt beschäftigen wir uns mit Fällen, in denen das Netz den zündenden Hinweis geliefert hat. Bis zum nächsten Mal.